Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verliert bei der WM auch das zweite Spiel 0-2 gegen Lettland nach dem 1-3 zum Auftakt gegen die Schweiz. Und wir wollen drüber sprechen. Grüße nach Zürich, Bernd Spiekeraths.
Ich grüße zurück, Herr Fetzer.
Das war das eine Spiel, das man hätte gewinnen müssen im Kampf ums Viertelfinale. Jetzt muss man nach zwei Spielen schon sagen, es wird ganz, ganz schwer. Du musst entweder einen Großen schlagen oder du musst halt hoffen, dass die Letten sich einen Ausrutscher leisten gegen die kleineren oder noch kleineren, sagen wir mal so. Aber Deutschland, ja, hat dieses Spiel verloren, hat die Chance vergeben, da die ersten drei Punkte einzufahren und auch einen direkten Konkurrenten hinter sich zu lassen. Warum?
Oh, die Liste ist lang, glaube ich. Also erstmal würde ich grundsätzlich sagen, dass es an Qualität in dieser Mannschaft fehlt. Es fehlt vor allen Dingen an Abschlussqualität, also generell an offensiver Qualität. Und die im Kader sind und eigentlich die Qualität hätten, zeigen sie auch nicht. Und das ist nicht so eine ganz geile Mischung.
Wir sprechen gleich über die Abschlüsse, die zuerst nicht da waren und dann schon da waren und was die Letten besser gemacht haben. Aber ich würde bei den Basics anfangen. Und das ist eigentlich was die Mannschaft ja immer wieder selber sagt, was sie machen muss und was auch die Trainer immer sagen, was gemacht werden muss. Was dann aber für mich im ersten Drittel, ich sage ganz eindeutig im ersten Drittel, oder ich sage bis zum 0-2 Rückstand nicht zu sehen war. Und das war wirklich Einsatz. Herzblut möchte ich jetzt gar nicht nennen. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die nicht wollten, aber das Läuferische und immer wieder wurde ja auch zitiert, vors Tor zu gehen, ja, da wo es weh tut, in dreckige Tore vielleicht zu schießen. Also grundsätzlich war es ja so, dass die Letten einen Tag vorher gegen die Schweiz gespielt haben. Also die haben Back-to-Back gehabt. Deutschland war
abends ausgeruht. Auch noch, ne?
Genau, abends spielt 20:20 Uhr. Das heißt, die Letten hatten keine 24 Stunden Pause vor diesem Spiel gegen Deutschland. Was ich nicht verstehe, ist, wie Deutschland das erste Drittel gestaltet hat, was Richtig. Das Thema eigener Forecheck, Spiel gegen den Forecheck der Letten anbelangt, was da das Thema Härte, Geschwindigkeit anbelangt. Und ich glaube, da hätten sie ihnen den Zahn ziehen können und das haben sie nicht getan. Dann gerätst du mit 0-2 in Rückstand, teilweise unglücklich, teilweise gut gemacht von den Letten. Und dann wird es halt schwierig. Dann ist die Mannschaft aufgewacht. Aber der Sense of Urgency, der kam erst nach dem 0-2 und da war es zu spät.
Ja, und ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht verstanden, warum die deutsche Mannschaft so Riesenprobleme mit dem lettischen Forecheck hatte. Vielleicht lag es daran, dass sie den gar nicht erwartet hatte. Vielleicht war das so, okay, die werden sich hinten reinstellen, die werden uns auskontern. Und auf einmal waren alle überrascht, dass die Letten schon so draufgehen. Ich meine, selbst bei dieser einen Überzahl im ersten Drittel war es ja so, dass die Letten mit zwei Mann vor dem gegnerischen Tor standen, wenn Deutschland hinter dem eigenen Tor aufgebaut hat. Also die haben schon sehr aggressiv gespielt. Und ich glaube, das hat die Deutschen so ein bisschen überrascht. Nach dem Motto, was machen die hier auf den Füßen? Ich habe euch eigentlich 10 Meter weiter hinten erwartet. Und niemand hat eine Lösung dafür gefunden. Es gab eine Szene, das war jetzt, glaube ich, nicht in Überzahl, das war bei 5-5. Da mussten die, glaube ich, 3 oder 4 Mal hinter dem Tor hin und her spielen, um irgendwie da rauszukommen. Und klar, man kann auch über einen eigenen Forecheck reden, dass der überhaupt nicht funktioniert hat, aber sie kamen ja gar nicht erst in die Verlegenheit, einen Forecheck fahren zu können, weil die Letten eben nie hinten eingeschnürt waren und irgendwie daraus aufbauen mussten. Sondern das Spiel hat ja fast ausschließlich in der deutschen Hälfte stattgefunden, weil, wie gesagt, keiner hatte eine Lösung. Was mache ich jetzt, wenn einer oder zwei Letten ziemlich schnell auf mich zukommen und meine ersten beiden Passoptionen zugestellt sind? Da hatte niemand eine Lösung. Und das finde ich Wahnsinn.
Engagiert, meine Mannschaft, wir sind ja aufs Eis. Wir wussten von der Wichtigkeit dieses Spiels. Letztendlich war das ein Spiel, wo wir es den Kuzlewskis einfach zu einfach gemacht haben. Sicht an der Scheibe. Wir haben ja am Anfang meines Erachtens auch nicht genügend Scheiben zum Tor gebracht. Aber es lag vielleicht auch damit zusammen, dass wir den Verkehr nicht vor dem Tor hatten. Sonst ist das fast wie ein Giveaway und das ist frustrierend. Ja, das war für mich einer der Hauptgründe. Das erste Tor der Letten war ja genau so, Verkehr vor dem Tor, Schuss. Grubi hat überhaupt nichts gesehen, er konnte die Scheibe nicht finden. Und das haben wir heute zu selten gemacht.
Übers Tor sprechen wir gleich oder über beide Gegentore und dann über die Chancen der deutschen Mannschaft. Aber ich würde Harold Kreis da schon ein Stück weit widersprechen. Also engagiert, also ich will ja gar nicht sagen, dass die Mannschaft nicht engagiert hat, aber es war nicht zu erkennen, dass die Mannschaft weiß, um was es geht im ersten Drittel. Und natürlich weiß sie es, um was es geht. Also logisch, ja, es geht darum, diese Mannschaft zu schlagen und vielleicht dann auch auszunutzen, dass sie einen Tag vorher ein Spiel hatte. Aber die Spielweise war einfach nicht entsprechend. Also wenn sie sich das so vorgenommen haben, dann konnten sie es im ersten Drittel einfach nicht umsetzen.
Ja, und du hast ja auch gesehen, dass die fast aus jedem Zweikampf als Verlierer rausgegangen sind. An den Banden, an den blauen Linien. Und dann wird es natürlich irgendwann schwer. Also natürlich kannst du sagen, wir haben so und so ein Konzept und das ist unsere Taktik und der soll da lang laufen und das soll der Pass, bla bla bla, was man halt alles sich so vorher überlegt. Aber das funktioniert natürlich alles nur, wenn du auch mal einen Zweikampf gewinnst. Und das war im ersten Drittel halt überhaupt nicht zu sehen.
Die Gegentore, das 0:1 auf Martin Stjerkals 19. Minute, also auch noch ungünstig, gute 1,5 Minuten vor Ende des ersten Drittels. Fangen wir mit dem Tor an, Sicht verdeckt bei Grubauer, also das Tor fängt ja schon vorher an. Das fängt ja an mit einem Scheibenbesitz von Deutschland an der eigenen blauen Linie, einem Querpass von Gawanke auf Hüttl im Scheibenverlust und dann schnell ein Unschalten, verlorener Zweikampf an der blauen Linie, Querpass auf Stjerkals. Und dann, ganz, ganz komisch, geht dieser Schuss fast in die Mitte des Tores rein. Und man hat es ja oft genug gesehen, Philipp Grubauer hat rechts, hat die Scheibe aus den Augen verloren, hat rechts rumgeschaut um den Verkehr, der da war vor seinem Tor. Und Stjerkals hat dann, glaube ich, auch gesehen, okay, das Tor ist ja dann eigentlich leer, hat die Mitte des Tores, hat Grubauer verlassen und da ist das Ding dann reingegangen. Gut von den Letten, dass sie den Verkehr gemacht haben. Ich finde trotzdem, die Mitte des Tores darf Grubauer nicht hergeben. Er hält sehr gut bis jetzt in diesem Turnier. Das ist ein Ding oder eine Situation, die hätte er, glaube ich, gern zurück.
Ja, absolut. Und da kann man natürlich auch darüber reden, dass vielleicht seine Verteidiger vor ihm dafür sorgen sollen, dass er freie Sicht hat. Vielleicht kann man da auch mal ein bisschen energischer die Letten wegschieben, damit Grubauer halt was sieht. Aber manchmal klappt es halt nicht. Manchmal stehen da ja auch zwei Leute oder auch der eigene Mann kann der ja in die Sicht verdecken. Deswegen verstehe ich natürlich schon, dass Grubauer versucht, sich irgendwie eine Sichtlinie zu ermöglichen. Aber dann gehe ich doch nicht so weit nach rechts, wenn doch vor einem, selbst wenn ich die Puck nicht sehe, wenn doch vor einem irgendwie klar wird, alle orientieren sich gerade ein Stück weit nach links. Das heißt, dann muss man doch antizipieren, dass der Querpass gekommen ist. Also, du hast völlig richtig gesagt, Grubauer ist wahrscheinlich bisher der beste deutsche Spieler dieses Turniers. Ne? Deshalb würde ich jetzt nicht ganz, ganz, ganz weit davon weg zu sagen, Grubauer ist schuld daran, dass diese Mannschaft bisher 0 Punkte hat. Das liegt natürlich ganz klar an der Offensive. Aber das Tor geht auf seine Kappe. Da gibt es für mich nichts zu diskutieren.
Es ist eine Fehlerkette und er ist dann der letzte Baustein in dieser Fehlerkette. Ja, da haben mehrere Leute einen Fehler gemacht. Ja, also mit der Scheibe, ohne die Scheibe, Boxout auch natürlich. Also da waren 4, 5 Fehler, die zu diesem Tor gefehlt haben. Aber trotzdem, der Schuss sollte nicht fast in die Mitte des Tores reingehen. Und auch wenn er nichts sieht, sollte er etwas mehr in der Mitte postiert sein, auf jeden Fall.
Ja.
Dann bleiben wir bei Verkehr vor den Torhütern und Leistung der Torhüter, weil Grubauer ansonsten stark gehalten hat, aber Gudlewski halt einen Shutout hatte und alles gehalten hat und bei den meisten Schüssen deutlich mehr Sicht hatte als Grubauer. Also das war dann auch eben ein Mannschaftserfolg der Letten, dass sie abgeräumt haben vor Gudlewskis und fehlender Verkehr von den deutschen Stürmern. Also das war ein Mangel, dass die deutschen Stürmer dann nicht vors Tor gekommen sind. Aber auch wieder Gudlewskis da gegen Szymanski. Da hätte das Spiel ja nochmal kippen können bei diesem Alleingang von Szymanski. Das waren 3-0. Und da, wie lange da stehen bleibt einfach. Und der ist ja auch so groß. Vielleicht hätte er schießen können, der Szymanski gleich. Aber da siehst du wahrscheinlich nichts vom Netz. Dann denkt er sich, okay, ich habe Zeit, dann dieke ich ihn eher. Aber er gibt halt nichts her und bleibt die ganze Zeit aufrecht und hat halt dann die Schoner auf dem Eis und hält den. Und auch sonst so teilweise lässige Fangeinzeifs bei Schüssen, wo ich gesagt habe, okay, die waren gar nicht so schlecht. Also Deutschland hätte sich vom Volumen her sicherlich mehr Chancen erspielen müssen, vor allem im ersten Drittel aus gefährlichen Situationen, auch aus dem Slot. Aber Gudlewskis hat auch richtig stark gehalten.
Ja, der war mit Abstand der beste Mann auf dem Eis. Natürlich kann man sagen, er hat in den entscheidenden Phasen auch hin und wieder mit zum Glück gehabt. Er hat ja auch eins bei Mann nicht gewusst, wo der Puck ist, aber dann ist er hat genau so gesprungen, dass es für ihn gut war.
Na, er steht dann aber auch so, dass er getroffen wird. Das meine ich mit Positionsspiel auch. Natürlich total, gehört ja, auch Glück dazu, aber
halt der Puck, weißt du, ja. Da steht ein Deutscher theoretisch irgendwie, wenn der Puck dem vor die Kelle fliegt, dann hat der ein halbleeres Tor vor sich und der Puck fliegt dann halt aber 20 Zentimeter in die andere Richtung oder sowas. Ne? Das ist natürlich auch manchmal Glück, aber ich will trotzdem 0,0 sagen, dass irgendwas, Gutlewski ja gestern gemacht hat, rein mit Glück zu tun gehabt hat. Nein, der war der beste Mann, der ist ein überragender Torwart im Spiel davor. Gegen die Schweiz war er ja auch schon richtig, richtig gut. Da hat er ja auch, glaube ich, von den ersten 30 Schüssen nur einen kassiert oder sowas. Klar, ist ein absoluter Topmann, aber wir müssen auch ganz klar über dieses Thema Männer vorm Tor reden. Und wir werden gleich mehrere Stimmen hören, dass die Spieler und Trainer das ja selber ansprechen. Zumindest gab es ganz viele. Wir werden jetzt nicht alle davon spielen, natürlich. Aber was mich wirklich stört, ist, es ist ja kein neues Thema. Es ist ja nicht so, als hätte irgendeiner vor irgendwie 17 Tagen sich überlegt, ach mal, man könnte ja mal eine neue Taktik fahren, dem Torwart die Sicht nehmen. Das ist seit Jahrzehnten Thema. Und ich frage mich wirklich, warum das immer und immer wieder neu angesprochen werden muss. Das muss doch in dir drin sein. Das muss doch automatisch das Gefühl sein, okay, der hat den Puck, das ist meine Position, ich ziehe vor das Tor. Ja, das kann wehtun. Du kannst den Puck abkriegen, du kannst einen Crosscheck in den Rücken kriegen, da können sonst andere Sachen passieren. Gar keine Frage, das ist nicht so nach dem Motto, ich stelle mich mal an eine Bushaltestelle, ne? Sondern da tut's halt weh. Aber Profisport kann halt auch wehtun.
Genauso frustriert, wie ich da stehe, sitzt die Mannschaft frustriert in der Kabine. Das haben wir ja auch zwei Drittel ganz eindeutig angesprochen, dass das einfach einfacheres Hockey in der Offensivzone stattfinden muss. Und damit meine ich auch, Verkehr vor dem Tor, Schüsse zum Tor oder hinter dem Tor, dass wir da uns festnageln. Wir haben ja zeitweise wirklich viel Zeit in Offensivzone gebracht, mit weniger Trag. Das werden wir ja nicht heute, aber morgen nochmal ansprechen. Und wir müssen das gegen die Schweiz aufs Eis bringen.
Ja, das hätte von Anfang an da sein müssen. Es hätte auch, nachdem Sie es angesprochen haben, noch mehr da sein müssen. Also manche sind da geschickter als andere, das muss man auch sagen, aber es hat natürlich schon auch was mit Umsetzen von Vorgaben zu tun und einfach auch mit der Bereitschaft, dann sich vielleicht dann für die Mannschaft aufzuopfern zu tun. Und das hat gefehlt und dazu kommt, was jetzt Kreis auch gesagt hat, von der Spielweise her, aber auch das ist ja schon länger Thema und war auch bei den Olympischen Spielen schon Thema. Ja, es muss geradlinigeres Eishockey sein. Du kannst keine Mannschaft auf dem Niveau wirklich auseinanderspielen und auseinanderzocken als Deutschland. Insofern wieder ja das, was Nico Sturm auch teilweise bei den Olympischen Spielen angesprochen hat, was Moritz Müller bei den Olympischen Spielen angesprochen hat. Dieses einfachere, direkte Eishockey, schnörkelloser, auch das hat gefehlt. Und dann können wir jetzt vielleicht auch mal über die Zusammenstellung der Reihen sprechen, denn dass Lukas Reichel reinkommt, ist völlig klar. Ja, da kommt der NHLer, AHLer, das ist einer, der spielerische Qualität bringt. Offensive kommt von Deutschland von der Reihe mit ihm jetzt, mit Reichel, mit Szymanski und mit Tiffels. Von den anderen kommt kaum Offensive. Und Harry Kreis hat mit Andy Eder einen rausgenommen, einen Spieler, der für das steht und jetzt auch das gezeigt hat auf hohem Niveau in der DEL, in der Schlussphase in den Playoffs, was Deutschland ein Stück weit fehlt, nämlich die Arbeit. Im Vorcheck jetzt in dem Fall, das ist das andere, ja, aber auch vors Tor und halt nicht nur zocken, sondern auch arbeiten.
Total richtig, wobei ich jetzt nicht grundsätzlich sagen würde, die sind mir zu verspielt oder so. Na klar, kann man über einzelne Szenen diskutieren und sagen, muss da der Pass noch kommen, schieß doch mal selber. Da gab es natürlich schon so 3-4 Szenen, wo ich dachte, ach, zieh doch selber ab. Ne, das gilt ja auch für die Verteidiger, jetzt gar nicht nur für die Stürmer. Aber grundsätzlich ist das Problem, weil ich habe jetzt eigentlich nicht, dass die mir zu verspielt sind. Mein Problem ist, dass da einfach viele Leute nicht in der Lage sind, das, was sie in der Liga sonst zeigen, auf diesem Niveau zu machen. Und ja, das verstehe ich gegen Finnland, wenn Barkov gegenübersteht, ist es natürlich was völlig anderes, als wenn du auswärts in Dresden spielst, gar keine Frage. Oder auch, wenn du gegen die Amerikaner spielst oder heute Abend gegen die Schweiz. Das ist alles klar, dass du da anders aussiehst. Aber wir reden hier über ein lettisches Team, was bei weitem nicht die Qualität des lettischen Olympiateams hatte. Und selbst das lettische Olympiateam, finde ich, darf man als deutsche Nationalmannschaft schlagen. Aber du hast einzelne Leute wie ein Marc Michaelis, der regelmäßig in der Nationalmannschaft 0,0 das zeigt, was er in Mannheim zeigt, weswegen er mal in der NHL sogar gespielt hat und in der Schweiz gespielt hat. Also der Mann steht nach 2 Spielen bei genau 0 Torschüssen. Wir können auch über die Abwehr reden. Wir können über Kai Wissmann reden, der schon wieder ständige Stockfehler hat. Wir können über Leon Hüttel reden, der auch jedes Mal bei der Nationalmannschaft nicht das zeigt, was er eigentlich kann. Und dann frage ich mich, sind die dann doch überrascht? Ist die Saison dann irgendwie doch irgendwie zu lang, dass sie nicht mehr so viel im Tank haben? Oder was ist das Problem? Also immer und immer wieder gibt es Leute, die sobald sie ein WM-Spiel machen und eben nicht nur gegen Top-Nationen, sondern gegen fast alle Nationen, einfach völlig unter ihren Möglichkeiten bleiben.
Ja, ich denke, ein Grund ist schon das höhere Tempo auf internationalem Niveau, dass du vielleicht aus der DEL nicht so gewohnt bist. Das etwas Ach, andere
auch so, die Letten haben mehr Tempo als jetzt die Eisbären im Finale zum Beispiel. Also das kann den Michaelis doch nicht so überraschen, oder?
Ja, okay, aber die Letten kommen schon, sind schon mit Tempo gekommen. Also die ja, haben,
nee, klar, die,
also
die sind haben, auch super.
Ja, nee, also die haben... Also die haben so Eishockey gespielt, wie du, glaube ich, in so einem Duell Eishockey spielen musst. Also das ist einfach, Deutschland hat das nicht gemacht und Lettland hat es gemacht. Ob Deutschland das kann oder könnte, wie gesagt, jetzt nach 2 Spielen kann ich es nicht sagen, weil ich es nicht genug gesehen habe von dieser Mannschaft. Aber
ja, gut, das Problem ist natürlich auch, dass du noch nie
die Vorgabe, hast. Ne? Die Vorgabe war noch da.
Wie die Letten, ja, ne?
Klar, aber die
dann hast du natürlich auch danach eine einfache Situation aus der Führung oder mit der Führung.
Es stand spielen, fast ne? ein ganzes Drittel 0-0 und das auch da ja. haben es die Letten in der Beziehung vorchecken, schnell umschalten, geradlinig spielen, besser gemacht als Deutschland.
Ja, das stimmt.
Und dann führen sie 2-0. Klar, es ist teilweise auch ein bisschen unglücklich, wie die Gegentreffer, also beim ersten, wie der Gegentreffer zustande kommt. Und ich verstehe nicht, warum dann erst Deutschland mit 0-2 Rückstand, dann haben sie ja wirklich gut nach vorne gespielt. Aber da war halt schon einfach, das war schon Panikmodus fast. Oder
ja, und dann mussten die Letten ja auch nicht mehr nach dem zweiten Tor. Ne? Nach dem ersten kann man nur noch sagen, komm, ein Tor ist nichts. Aber eine 2-Tore-Führung, wenn du den Torwart hinten drin hast, kannst du schon sagen, wir müssen jetzt nicht zwingend ein drittes machen oder wir warten auf unsere Konterchancen, wir müssen jetzt nicht mehr so aktiv da vorne spielen. Ich meine, die Letten haben es genau richtig gemacht. Die haben die deutsche Mannschaft im ersten Drittel überrascht, glaube ich, mit diesem krassen Vorcheck, machen dann das 1-0, hoffen auf ein Powerplay, kriegen es anfangs meines Drittel, machen das 2-0 und dann haben sie nicht mehr da vorne gespielt. Jetzt kann man natürlich sagen, das lag auch an den Deutschen, weil die dann besser waren und die Letten nicht mehr so zur Entfaltung haben kommen lassen. Aber ich glaube, die Letten wollten auch nicht mehr so richtig. Wir können übrigens auch mal über das zweite Gegentor reden, ne? Also erstens war das jetzt im vierten Unterzahlspiel das dritte Gegentor. Wir reden also über eine Quote von 25%. Und da die Deutschen dann noch kein einziges Powerplay-Tor gemacht haben, ist die addierte Special-Teams-Quote auch 25%. Also es ist ja bodenlos. Aber wir können auch mal darüber reden, wie das Tor gefallen ist. Dass du gegen die Finnen mal ein Tor kriegst, okay. Aber
die haben es auch zweimal gut gespielt, die haben es auch zweimal gut gemacht, die Finnen. Das war aber auch aus der Formation rausgespielt, richtig. Und wirklich mit guten Pässen und guten Aktionen vor dem Tor. Da sage ich auch, okay, eine Mannschaft wie Finnland kann solche 2 Powerplay-Tore mal machen.
Richtig. Und jetzt bei den Letten, bei dem Tor, ich meine, da sind logischerweise 4 deutsche Spieler auf dem Eis. 2 sind so ein bisschen, wenn du jetzt vom Torwart das aussiehst, links oben im Verteidigungsdrittel unterwegs und dann gehen beide Verteidiger, ich glaube es waren Wissmann und Mick, gehen auch noch da rein. Das heißt, alle 4 deutschen Unterzahlspieler waren auf einer kleinen Fläche weit vom Tor weg. Ja, komisch, dass Kollege Balcz sich dann denkt, ach danke, dann ziehe ich hier mal allein vors Tor und hau das Ding unter das Dach.
Mick war vor dem Bullikreis in eigener Unterzahl ohne... Also ich kann verstehen, wenn du ein bisschen unterstützt, wenn du selber die Scheibe hast, ja, und vielleicht dann irgendwie dann sich zu befreien, ja. Aber das war eine umkämpfte Scheibe an der blauen Linie. Die Letten gewinnen wieder mal den Zweikampf und dann kannst du nicht höher, also dann kannst du nicht mal höher als
Bulli-Punkt stehen. Alle 4 waren weg.
Genau. Und da ist dann alles frei und Balzers macht es natürlich dann überragend, haut den rein. Muss man auch sagen.
Nicht umsonst hier in Zürich,
genau,
ne?
Der Mann hat Qualität, ist sein drittes Tor jetzt auch schon gewesen bei diesem Turnier, 2 im Auftaktspiel gegen die Schweiz. Und jetzt eben, jetzt auch da die Bude. Insgesamt die Reihe mit ihm, mit Vilmanis und mit Smirnovs, die war richtig gut. Aber du darfst ihn trotzdem natürlich in Unterzahl nicht so freilassen. Und wir wollen mal Herr Kreis zum Thema Penalty Killing hören.
Ja, ich meine, es gibt ja auch den Gegner, oder? Der Gegner macht auch seine Sache gut, haben die Letten heute auch gut gemacht. Und, ja, es ist kein Mangel an System oder Verständnis, wie wir spielen wollen. Man muss auch den Gegner ein bisschen Kredit geben, dass die es auch sehr gut herausgespielt haben.
In dem Fall beim Gegentor, ja, sie haben es gut gespielt, aber also kann mir keiner erzählen, dass Deutschland dann in der Situation, wenn es um kämpfte Scheibe an der blauen Linie ist, im System so stehen will, dass alle 4 Spieler zwischen blauer Linie und Bullikreis sind.
nicht das System sein. Ne? Also deshalb, natürlich kann man vielleicht auch die Trainer kritisieren. Ich glaube, Alex Sulzer ist für das Unterteilspiel zuständig. Das klappt bisher gar nicht. Das wird vielleicht auch an ihm liegen. Aber Sulzer wird auf gar keinen Fall dieser Mannschaft gesagt haben, hey, wenn der Puck so an der Bande ist, rennt mal alle vier dahin. Ne? Also niemals.
Das war das Panic-Killing. Und dann hören wir Kreis zum Powerplay.
Die Spieler möchten unbedingt eine gute spielerische Lösung suchen, anstatt wirklich mal aufs Tor zu ballen und einen Nachschuss nachzugehen und die Unterzahlmannschaft ein bisschen aus dem Konzept herauszubringen. Auf eine, eben wenn sie aus dem Konzept bringen, dann noch eine zweite Chance kreieren. Das ist nur meine Vermutung, ohne mit dem Powerplay zu sprechen. Aber glaub mir, die sind am meisten frustriert, weil wir schon im ersten Spiel gegen die Finnen gesehen haben, wie wichtig Special Teams sind.
Auch da, Thema Geradlinigkeit, ja, vielleicht ein bisschen zu verspielt. Mir fehlen einfach auch da die klaren Chancen im Powerplay und auch so ein bisschen ja das Konzept, über wen das gespielt wird oder wer da so der erste Go-To-Guy ist. Klar, wenn du mehrere Spieler auf dem Eis hast, die das auch können, mehrere Optionen hast, ist immer gut. Aber ich habe, also jetzt im Spiel gestern, habe ich auch kein überzeugendes Powerplay gesehen.
Ich weiß, was mir auch fehlt. Also, wenn du es nicht schaffst, dich da durchzukombinieren mit irgendwelchen Tic-Tac-Toe-Geschichten, meinetwegen mit einem hinterm Tor oder sowas, was ja eigentlich immer funktioniert, ist der Mensch an der blauen Linie, legt die Scheiben nach links oder rechts ab und dann steht da jemand zum Direktschuss. Hast du in diesem Turnier schon mal einen richtigen krachenden Direktschuss gesehen in Überzahl? Sei es irgendwie auf der linken Seite von Leon Gawanke, sei es auf der rechten, wer dann da auch immer steht, meinetwegen, ja, ist ja auch egal. Also klar, du hast nicht irgendwie den richtigen Direktschützen auf der rechten Seite, also quasi einen Linksschützen, finde ich, gibt's nicht so richtig. Rechts hättest du den halt mit Gawanke, aber das hätte ja noch nicht einmal funktioniert. Oder Seider schießt ja auch nicht selber von der blauen Linie oder Wissmann oder Hüttl oder wer da auch immer das Powerplay aufzieht. Also das ist mir alles viel, viel, viel zu wenig. Und du kannst mir nicht erzählen, dass es nur daran liegt, dass Finn und Letten bisher alle Passbahnen so gut weggenommen hätten.
Blank und Bock wären zwei, also Bock auf der linken Seite und Blank auf der rechten Seite, die diese Position, denke ich, spielen könnten. Ja. Sind jetzt nicht im Kader, dann müssen es die machen, die im Kader sind. Und ja, auch im Überzahl muss natürlich mehr kommen. Dann
aber sind wir schon so weit, dass wir auch jetzt nochmal jetzt nach diesen beiden Spielen sagen, der Kader hat halt zu wenige offensive Leute. Hätte man den Bock nicht doch da lassen sollen und nicht irgendwie drei Maxi Kastners und vier Manuel Widerer dabei haben? Oder Alex also, Blank. Ja, das sind natürlich eher eindimensionale Spieler, das verstehe ich schon, dass man sagt, in großen Spielen reicht das dann vielleicht auch nicht, das, was sie mitbringen, das ist dann wirklich zu offensiv oder zu wenig defensiv, sagen wir es mal so, zu offensiv ist ja Quatsch in dem Moment. Aber du hast ja eben nicht nur Spiele gegen die Großen. Du bräuchtest ja auch mal Tore gegen kleinere. Und die Letten, bei allem Respekt, und ich finde das wirklich super, ich mag die Letten total gerne, ne? War doch bisher die beste Fangruppe. Und ne, was die aus ihren kleinen Möglichkeiten mit dem kleinen Land, mit dem wenigen Geld machen, ist wirklich absolut beeindruckend. Ne? Ich will hier den Letten überhaupt nichts wegnehmen. Aber natürlich muss es doch bitte der Anspruch der deutschen Mannschaft sein, diese letzte Mannschaft zu schlagen. Und da brauchst du vielleicht auch hin und wieder mal einen mehr, der rein offensiv denkt, oder?
Ja, also ich hab gesagt, ich hätte Blank ganz gern gesehen bei diesem Turnier. Ich war auch überrascht, dass dann Bock gestrichen worden ist aus dem Kader, als Reichel mit dazu kam. Ich denke, Carey Price wird seine Gründe haben und wird eine Mannschaft im Kopf haben, von der er eben denkt, dass er erfolgreich spielen kann auf dem Niveau. Aber ja, also vielleicht bräuchtest du tatsächlich in den Situationen mal einen, der das Ding einfach reinwämmst. Ich muss trotzdem auch sagen, das Thema ist halt wieder, es spielen halt auch zu wenige deutsche Spieler in der DEL in entscheidenden Situationen Powerplay. Also wer ist so der deutsche Powerplay-Spieler in den letzten Jahren in der DEL? Wer fällt dir da ein, der halt irgendwie 10 bis 15 Überzahltore macht oder so?
Lachter wäre natürlich einer, der abziehen kann. Ob ich den zwingend mitnehmen würde, weiß ich doch nicht. Wen hast du gerade im Kopf gehabt? Oder hast du gar keinen im Kopf gehabt, weil es keinen gibt?
Nein, ich sag bloß, ich finde, dass das halt ein Problem ist, dass du jetzt Powerplay spielen musst mit einer Mannschaft, die nicht eingespielt ist, ja, die das so in keinem Spiel vorher gemacht hat. Also vor dem WM-Start gab es kein Testspiel, wo sie das mal mit der endgültigen Formation ja, einstudieren konnten. Und ja, der beste Powerplay-Torschütze in der DEL-Saison in der vergangenen ist Samuel Duff-McFault mit 6 Überzahltoren und dann kommt Marcel Brandt mit 6 und Dominik Bock ebenfalls 6. Und Duff-McFault spielt, glaube ich, keine Überzahl und Brandt und Bock sind nicht mit dabei.
Ja, da hast du völlig recht, ja.
Und das Thema ist trotzdem auch weiterhin, das ist dann natürlich jetzt vielleicht während des Turniers das falsche Thema, aber einfach das allgemeine Thema. Wenn Überzahl gespielt wird in der DEL, dann kommen nur bei den Top-Teams deutsche Nationalspieler mit aufs Eis, bei den anderen Teams überhaupt nicht. Und auch bei den Top-Teams fällt mir dann bei Berlin eher mal ein Running oder ein Kirk ein. Und bei
in Köln so ein Russell, in Ingolstadt ein Barber, ne? Das sind dort ja, die Leute.
Genau, also dann sind die deutschen Spieler auch nicht die Go-To-Guys. Und warum sollen sie es dann auf einmal werden bei einem WM-Turnier?
Ja, gebe ich dir völlig recht.
Die Ausgangssituation jetzt nach schon 2 Spielen und ja, Moritz Seider reagiert da, würde ich sagen, leicht pikiert, aber es ist so, Deutschland muss einen großen schlagen.
Ja, das habt ihr sehr gut erkannt. Ich glaube, wir wollen jeden Gegner schlagen. Wir haben jetzt 2, würde ich sagen, okay, Spiele gemacht, unsere Chance nicht reingemacht, ein Tor ist einfach zu wenig. Und ich glaube, wir haben morgen eine super Chance gegen die Schweiz. Es ist immer ein bisschen mehr Emotionen als gegen die anderen Mannschaften. Ich glaube, es wird eine erstklassige Stimmung. Wir sollten uns alle darauf freuen, dann endlich Punkte zu sammeln.
Ja, es gibt noch eine andere Möglichkeit, nämlich dass Lettland gegen Österreich jetzt zum Beispiel verliert oder vielleicht sogar gegen Ungarn oder Großbritannien, also überraschend dann eins abgibt, dann könnte sich Deutschland noch irgendwie, wenn man keinen großen schlagt, also jetzt in dem Fall die Schweiz und die USA, noch einen Dreiervergleich retten, aber man hat eben immer im direkten Duell mit Lettland das Nachsehen, also es müsste dann tatsächlich ein Dreiervergleich sein, in dem alle 3 Mannschaften gleich viele Punkte haben. Das ist jetzt Rechnerei, die vielleicht gar nicht nötig ist, denn die nächsten Spiele sind eben gegen die Schweiz und gegen die USA. Ja, und wenn du ins Viertelfinale willst, dann solltest du eines davon gewinnen.
Ja, und am besten mit 3 Punkten. Also selbst wenn du mit 2 Punkten nach 4 Spielen dastehst, dann wird es auch schon ziemlich eng. Ne? Also du musst eigentlich heute oder übermorgen gewinnen. Und ehrlich gesagt, gegen die Amerikaner, die sind jung, na klar, die sind jetzt auch besser eingespielt. Ne? Wie wir immer sagen, es ist besser gegen eine amerikanische Mannschaft, gar nicht am Anfang des Turniers zu spielen. Ist jetzt halt so vom Spielplan her, die Schweizer haben sich als Gastgeber natürlich dann die Amerikaner als Gegner geholt, genau aus dem Grund, ist ja auch klar. Kein Vorwurf deswegen, die Deutschen haben es genauso gemacht bei ihren letzten Weltmeisterschaften und werden es wahrscheinlich nächstes Jahr so machen. Aber ich sehe trotzdem eher eine Möglichkeit gegen die Amerikaner, was du holen, als jetzt gegen die Schweizer, weil die Schweizer sind für mich einfach überragend. Also du merkst ja aktuell überhaupt nicht. Also klar, du merkst schon von der Grundatmosphäre, dass hier Druck drauf ist, ne, dass die zwingend das Ding gewinnen müssen. Aber du merkst überhaupt nicht, dass es da jetzt vor ein paar Wochen das Riesentheater um Patrick Fischer gab. Ne? Also Schweizer sind auf einer Mission und so spielen sie halt auch.
Ich denke, mein Eindruck bis jetzt nach diesem Wochenende ist, gegen die USA hast du die größere Chance als gegen die Schweiz. Weil wenn du gegen die Schweiz so auftrittst wie gegen Lettland im ersten Drittel, dann nehmen dich die Schweizer auseinander. Man muss es so ganz klar sagen. Denn ja, die kommen mit 4 Reihen, mit Tempo. Die kommen auch von Anfang an richtig hart, weil sie wissen, sie können da von Anfang an ihre Spielweise etablieren. Sie können die Zuschauer vielleicht auch ein bisschen reinholen. Das war jetzt in beiden Spielen so. In einem vielleicht ein bisschen weniger. Im zweiten Spiel hatten sie dann gegen Lettland hatten sie ein brutales zweites Drittel mit 20 Schüssen, die sie da abgegeben haben. Also das war wirklich Spiel auf ein Tor. Und die haben die Letten wirklich hinten eingeschnürt. Und das war auch wirklich schön anzuschauen. Die spielen weiterhin ihr schnelles, direktes, teilweise auch mal wieder feines mit so einem kleinen Einzelaktionen Eishockey, aber trotzdem immer mit dem Mann für den Mitspieler. Die spielen als Mannschaft zusammen. Also das ist wirklich ja so eine Blaupause, wie du, glaube ich, Eishockey spielen musst. Auch wie du deine NHLer einbaust. Sie haben es jetzt auch wieder so, dass sie natürlich Hischiermaier zusammen in einer Reihe haben, aber da haben sie mit Theo Rochette einen Spieler aus der Liga mit dabei, nicht einen Deutschen, sondern einen, der in der Schweizer Liga spielt. Und sie haben Nino Niederreiter in der, würde ich jetzt mal sagen, die war zwar im Spielberichtsbogen im letzten Spiel die zweite Reihe, aber die ist halt mit Türkauf und Bertschi, das ist halt so eine klassische dritte Reihe. Und da spielt ja mit Nino Niederreiter einer mit über 1000 NHL-Spielen. Und dann haben sie halt natürlich noch Malgin, Andrighetto und
jetzt kommst du erstmal zu den Burschen,
und Pius Suter, der die drei hat, die beiden auch ergänzt, ne? Weil Malgin und Andrighetto sind dann eher die Zocker natürlich, die offensiv stark sind, läuferisch stark und Pius Suter, der halt dann einfach da halt die Drecksarbeit macht.
Ja, und dann kommt die vierte Reihe, die einfach 2 Tore macht, dann macht Ria 2 Tore. Hast du noch
genau, und Jäger hat auch schon getroffen im ersten Spiel mit einem schönen Abfälscher, als er vor das Tor gegangen ist und hatte noch einen zweiten Spieler vor dem Tor. Also sowohl, und jetzt haben wir nur über die Stürmer gesprochen, ja, und jetzt haben wir hinten einen Roman Josi, einen Moser, der mir auch offensiv wirklich sehr, sehr gut gefällt, der sich immer wieder einschaltet.
Kukan gefällt mir gut.
Den Kukan, der schon getroffen hat. Ja, und der Torwart ist, glaube ich, auch nicht so schlecht.
Ja, und ich meine, Giannoni war ja jetzt gegen England gar nicht drin, den haben sie ja geschont im zweiten Spiel, ne? Aber der wird heute ziemlich sicher wieder spielen.
Gegen die USA schon richtig, richtig gut gehalten. Also ich muss tatsächlich sagen, ich schaue keiner Mannschaft so gern zu wie der Schweiz bei Weltmeisterschaften.
Ja, geht mir ganz genau so. Also Kanadier sind auch cool, ne?
Ja, aber bei den Kanadiern sagst du, okay, die haben komplettes NHL-Lineup, da erwartest du das vielleicht so ein bisschen. Aber die Schweizer haben halt, die haben ihre, ja, immer 5, 6 NHLer mit dabei und dann, und wie die dann aber auch die anderen Spieler dann in verantwortungsvolle Positionen bringen, dann kriegst du halt so einen Riad, dann weißt du, okay, der macht vierte Reihe eher Arbeit, dann belohnst du den mal mit ein bisschen Eiszahlen in Überzahl. Das ist schon alles sehr geschickt, wie die das machen.
Total. Und die sind natürlich auch eingespielt. Das ist auch der Vorteil, wenn du jedes Jahr nicht so viele Wechsel hast, weil ich ganz ehrlich, wir gucken auf diesen Kader jedes Jahr und denken, ach ja, der, das sind ja, klar, jetzt hast du mal Rochette als neuen Mann dabei, aber gut, der war auch der beste Schweizer Torschütze der Schweizer Liga. Dass der irgendwann jetzt mal in der WM spielt, ist jetzt auch nicht ganz überraschend, aber grundsätzlich haben die natürlich in den letzten Jahren relativ wenige Wechsel, das ist nicht so, dass die jedes Turnier 10, 15 Absagen haben und dann wieder komplett neu aufbauen und neue Chemie finden müssen, sondern die sind eingespielt, zumindest immer so Duos, dann wird dann einer so dazugepackt, ne? Aber ich finde es auch, ich finde großartig, wie die Schweiz Eishockey spielt. Du merkst denen, wie gesagt, nicht an, dass so richtig Druck auf dem Kessel ist, ne? Sondern die cruisen bisher so durch dieses Turnier und ich könnte mir vorstellen, dass es auch so weitergeht. Und erinnern wir uns mal daran, dass es ja schon letztes Jahr in Dänemark, da haben wir ja schon gesagt, oh, nach all den Jahren, wo es so auf Augenhöhe war und die Deutschen sich in K.O.-Spielen ja sogar eher durchgesetzt hatten, war es dann so, dass die in der Vorrunde war, glaube ich, der Unterschied noch nie so groß oder seit Jahren nicht so groß wie in dem Spiel. Die Schweiz hat ja 5-1 gewonnen, 4 Tore von André Ghetto, das war ja dieses Spiel.
4-mal Malgin vorbereitet.
Genau, und mich würde es nicht überraschen, wenn es heute ähnlich oder sogar noch krasser ist.
Ja, aber also wollen wir nicht zu schwarz malen?
Nein, das kann auch genau anders laufen. Genau. Lass Deutschland auch mal ein 1-0 machen, dann kommst du mit einem ganz anderen
Gefühl. Lass Deutschland mal ein Tor schießen, dann geht es vielleicht auch mal was.
Aber mit irgendwie 2,5% Schusseffizienz bisher, weiß ich nicht.
Aber wie gehst du das an? Solltest du das gleich matchen, dieses Tempo, das sie bringen? Solltest du gleich genauso spielen? Dann läufst du ihnen aber vielleicht auch ins offene Messer. Solltest du dich erstmal wieder zurückhalten? Dann machst du vielleicht den Fehler wie gegen Lettland. Ja? Das ist dann einfach, dass du den nächsten Gang wieder nicht findest.
Ja, du kannst sie auch nicht richtig spielen lassen. Du musst dich schon nerven. Ich weiß nicht, ob ich mit 3 Mann hinter der Torlinie stehen würde, also hinter der gegnerischen, so hart in den Vorcheck gehen würde. Aber ich würde mich jetzt auch nicht komplett zurückziehen. Weil wenn die Schweizer, die werden auch nervös sein vor dem Spiel, auch wenn die der klare Favorit sind und wissen, dass sie qualitativ besser sind. Ich glaube, gerade vor dem Spiel gegen Deutschland wissen die auch, eigentlich können wir heute nur verlieren, weil wenn wir gewinnen, dann ist es ja nichts Besonderes. Jeder rechnet mit dem Sieg, gerade nach den bisherigen Leistungen der beiden Mannschaften. Deswegen glaube ich schon, dass sie denken, ach, die Deutschen, die haben natürlich auch schon ein bisschen Qualität, ne? Also da kann man auch mal 0-1 zurücklegen und dann, wahrscheinlich wird der Stettmann am Tor stehen, der hat starke Playoffs gespielt, dann hext der hier einen nach dem anderen raus, und dann wird das Publikum nervös und dann heißt es nachher, was ist denn so ein Sieg gegen die Amerikaner wert, wenn du gegen die dummen Deutschen verlierst, ne? Deswegen glaube ich schon, dass die auch Respekt haben vor den Deutschen, aber wenn du denen halt die Chance gibt, richtig ins Rollen zu kommen, sich einzuspielen, ein paar schöne Aktionen zu haben, das Publikum auf seine Seite zu kriegen, Selbstvertrauen zu sammeln, dann kann es bitter enden, glaube ich.
Stettmer spielt für Grobauer, sehr wahrscheinlich. Harry Kreis hat das noch nicht endgültig beantwortet, aber nachdem jetzt Grobauer diese ersten beiden Spiele gemacht hat, wäre das natürlich eine Möglichkeit, da mal zu tauschen. Was glaubst du passiert auf dem Feld? Also glaubst du, dass die Reihen komplett durcheinander gewürfelt werden und komplett neu zusammengestellt werden. Denn wir haben ja wieder das Thema wie bei den Olympischen Spielen, das überladen wird. Also Szymanski, Reichel, Tiffels, da wird einfach offensive Qualität voll aufgeladen in dieser Reihe. Die fehlt aber in den anderen Reihen. Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, wie tief die Schweizer besetzt sind, dass die mit ihren 4 Reihen und wirklich auch, es sind 4 Reihen, die scoren können. Ja, das sind nicht nur 4 Reihen, die dominieren können, sondern die können alle 4 auch scoren. Also ist die Frage, was machst du da dagegen?
Also ich würde die Reihe auf jeden Fall behalten, weil es ist die einzige, finde ich, die richtig Tempo hat und die gestern Gefahr ausgestrahlt hat. Eigentlich war jede gefährliche Aktion von dieser Reihe. Und das würde ich jetzt nicht auseinandernehmen, weil diese Reihe hat ja auch schon vergangenes Jahr bei der WM zusammengespielt. Also da ist ja auch schon so ein bisschen Chemie drin. Die würde ich wirklich lassen. Die Sache ist nur, was machst du mit einzelnen anderen Spielern, die eher für Skill stehen? Warum spielt zum Beispiel so ein Cahoon nicht zusammen mit einem Fischbuch? Das wäre für mich zum Beispiel eine Idee. Sonst die 4. Reihe würde ich eigentlich auch lassen. Kastner, Widerer, Kremmer, klar, das ist keine Reihe, die dich irgendwie aus den Sitzen reißt. Aber als 4. Reihe, finde ich, kann man die schon lassen. Ich würde halt die 1. Reihe lassen, ich würde die 4. Reihe lassen und zwischen der 2. und 3. würde ich was hin und her tauschen.
Ist mir fast zu wenig. Also jetzt diese funktionierende Reihe auseinanderzunehmen mit Szymanski, mit Tiffels und mit Reichel. Ja, ja. Vor allem Reichel hat jetzt sein erstes Spiel gemacht. Denn beim zweiten, glaube ich, wird dann noch besser spielen. Also wird einen Schritt nach vorne machen. Also erhoffe ich mir zumindest. Aber dann bei den anderen, ich sag's dir, also auch wenn die vierte Reihe eine wirklich klassische vierte Reihe ist, wenn die Head-to-Head spielen muss gegen die Schweizer vierte Reihe, da zieht Deutschland den kürzeren, weil die,
ja,
die
gut,
Schweizer.
Das ist aber in jedem Reihenvergleich. Also ja, auch die erste, finde ich, zieht gegen die erste Schweizer Reihe den kürzeren. Ja,
aber ich glaube, diese Tiefe, die Schweizer haben, musst du irgendwie versuchen zu matchen. Und zwar nicht nur die Tiefe läuferisch, sondern dass du sagst, du musst eigentlich vier Reihen haben, wo auch ein Skillspieler, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit dabei ist. Das wäre, also so würde ich es probieren. Ja.
Nee, ich nicht. Okay. Nee. Ich will es nicht wieder so durchmischen. Ich würde den Reihen schon klare Aufgaben geben.
Okay.
Ja, ich denke, wir müssen defensiv hart arbeiten, viele Schüsse blocken, mit einfach der kämpferischen Mentality das Spiel gewinnen. Und die haben die bessere Mannschaft. Und deswegen müssen wir vorne, wenn wir die Chance haben, die auch nutzen und dann so den Sieg holen.
Auf dem Papier völlig richtig. Wir müssen es dann gegen die Schweiz auf dem Eis sehen. Das war Lukas Reichel zur Spielweise. Logisch, musst du arbeiten, musst. Ja, wenn du spielerisch die Schweiz nicht bezwingen kannst, dann musst du härter arbeiten als die Schweizer. Und alleine das wird schwierig, die dann irgendwie läuferisch in den Griff zu bekommen. Aber das muss die Einstellung sein.
Ja, so ist es.
Und dann haben wir natürlich noch Harry Kreis zur Schweiz, denn er hat ja auch in der Schweiz gearbeitet und er kennt die Rivalität.
Wir, und ich spreche jetzt für die Mannschaft oder auch die Nationalmannschaft, ist immer eine große Rivalität gegen die Schweiz. Das pflegen wir. Und morgen wird sicher auch diese Rivalität herrschen. Für mich, ich bin da emotionell mit meiner Mannschaft gebunden. War schöne Zeiten, aber morgen bleiben die in der Schublade.
Also die schönen Zeiten, die er anspricht, da ging es jetzt darum, dass er in der Schweiz trainiert hat, hier Meister geworden ist und sowas. Dass also er ist da von der Schweizer Kollegin angesprochen, was ihn denn so mit der Schweiz verbindet und was er so erwartet. Ne? Das war die Antwort darauf.
Genau, und er sagt morgen, weil dem gestern war, dann spielst du heute. Ne? Schwierig. Aber
du bist ja ein Fuchs. Aber
Montagabend 20:20 Uhr, ja, wenn er jetzt heute, morgen und gestern durcheinander kommt. Die dritte Partie von Deutschland bei dieser Weltmeisterschaft gegen die Schweiz. Kurzer Blick noch auf die anderen Teams, würde ich schon sagen. Und da fangen wir mit der ersten Überraschung dieses Turniers an, nämlich einem 3:2 Sieg von Slowenien gegen Tschechien. Und den Siegtreffer macht einer, den man in Deutschland kennt, nämlich Marcel Makovec. Der hat mal 2 Jahre in Krefeld gespielt und in der Verlängerung schaffen es tatsächlich dann die Slowenen, die Tschechen zu schlagen. Ich muss sagen, ein wunderschönes Tor war auch dabei, nämlich das zum 1:0 von Matic Törek. Der spielt ja in der Top-Liga, der spielt bei Ilves Tampere, der spielt in Finnland. Schön mit dem
Rückhand. Ja, glaube ich, erwähnt in der Vorschau, ne?
Ja, genau. Ja, mit der Rückhand reingehauen. Also die Slowenen schlagen da die Tschechen, damit hat keiner gerechnet. Allerdings muss man auch sagen, so eine Überraschung, schützt da nicht davor, das nächste Spiel gegen Norwegen wieder 0:4 zu verlieren. Also das war dann die 2 Punkte, die die Slowenen für den Klassenerhalt sehr, sehr gut gebrauchen können. Aber gegen Norwegen gab es dann wieder ein 0:4. Ansonsten würde ich sagen, geht alles so ein bisschen den erwarteten Gang.
Ja.
Die Österreicher gleich mal mit 2 Siegen gestartet. Die haben natürlich
gegen Ungarn und Großbritannien.
Ja, genau, also, aber das sind die 2, da hast du Schwung. Also die 2 musst du natürlich gewinnen. Genau,
du hast auch schon 9 Tore geschossen, ne? Das wird dir auch gut tun.
Genau, also haben zumindest den Spielplan genutzt und können jetzt schon mal Thema Klassenerhalt, können sie schon mal abhaken und dann können die halt jetzt auch Richtung Viertelfinale schauen. Und also auch gegen Österreich wird es für Deutschland kein Selbstläufer.
Nee, vor allem, wenn die Österreicher bis dahin immer mehr Selbstvertrauen aufgebaut haben und das Selbstvertrauen der Deutschen im Keller ist, ne? Also rein mental bist du da bestimmt nicht oben auf. Natürlich hast du auch da auf dem Papier die bessere Mannschaft, aber das musst du auch erstmal aufs Eis kriegen, ne? Aber lass mal kurz nochmal über die andere Gruppe reden. Kanada natürlich stark und hat Celebrini war dann im zweiten Spiel gegen Italien dann auch wirklich immer richtig stark. 6:0 hat Kanada da gewonnen. Slowakei, ja, war natürlich jetzt auch nicht die allerhärtesten Gegner Norwegen und Italien. Wobei man sagen muss, die Norweger haben eine richtig starke Defensive, ne? Also nur 2 Tore gegen die Slowakei kassiert. Jetzt ein Shutout für Haukeland gegen Slowenien. Das sieht auch ganz anständig aus, ne?
Bei den Kanadiern würde ich noch, also klar, Celebrini, Crosby und dann die Frage, wer spielt mit denen? Scheifele war schon in der Reihe, Cousins war schon in der Reihe, auch mal Porter Maton, der die Chance bekommen hat. Bei den Kanadiern.
Scheifele, schön, dass ich unterbreche. Hier auf der Straße, wo ich bin, ne, da sind gerade so Kanalarbeiten, glaube ich. Und die Firma, die das absperrt, die heißt Scheifele oder Scheifele hier. Also hier ist alles voll mit Plakaten von Scheifele. Da habe ich auch gedacht, wenn der Kollege mal hier hinkommt, wird er sich denken, ach, hier bin ich heimisch. Aber war nur kurzer Ausdruck in meinem Leben.
Ja. Schön. Was auffällig ist bei den Kanadiern, finde ich, dass die vierte Reihe mit Fraser Minton, mit Porter Matone und Connor Brown, die wäre einfach sehr geradliniges, schnelles Eishockey gespielt. Die findet sich sehr gut zurecht jetzt bei dieser Weltmeisterschaft auf internationalem Eis. Also klar ist da mal Fokus auf die Superstars und dann vielleicht noch eher noch auf einen, neben Celebrini und Crosby, noch auf einen Scheifele oder auf einen Villardi oder auf einen Tavares oder in der Verteidigung auf Bouchard und Nurse. Aber eben auch diese vierte Reihe, die macht Spaß bei den Kanadiern. Die sind gut besetzt, die sind tief besetzt. Ich freue mich sehr auf das Spiel am Montagnachmittag zwischen Finnland und der USA. So zwei unterschiedliche Konzepte. Die Finnen eher mit Struktur und Kontrolle. Die USA auf jeden Fall eine schnelle Mannschaft. Ja, ob die spielerisch so gut ist und auch noch nicht so erfahren, aber Tempo haben die auf jeden Fall. Und das ist natürlich auf diesem Niveau und auf ja, bei dieser Art von Eishockey, die wir gespielt haben bei der Weltmeisterschaft, auf jeden Fall förderlich. Aber das wird interessant, wer sich da durchsetzt. Und natürlich dann parallel zum Deutschlandspiel gegen die Schweiz heute Abend, Schweden gegen Tschechien. Also da sind schon echt ein paar Knaller dabei. Die Kanadier spielen gegen Dänemark am Montagnachmittag 16.20 Uhr, sind natürlich auch da klarer Favorit.
So ist das.
Ja, schön. Dann würde ich sagen, Montag 20.20 Uhr, nächstes Spiel der deutschen Mannschaft. Die drei Gedanken zum Deutschlandspiel, die kriegt ihr über Start Next zugeschickt. Gerne auch weiter supporten. Wir haben unser Mindestziel, unser Minimalziel noch nicht ganz erreicht, aber wir sind kurz davor. Also macht das Minimalziel voll, supportet uns da. Ihr kriegt weiter die Podcasts hier natürlich im freien Feed. Ihr kriegt dann, wenn ihr supportet, die Texte eben zugeschickt, die drei Gedanken zu jedem Deutschlandspiel, wo wir das, was wir hier besprechen, nochmal vielleicht ein bisschen ausführen, noch mit Zitaten und dann noch ein bisschen mit Statistiken. Und ja, auch die 10 Minuten Eishockey, die kriegt ihr dann auch, wenn ihr supportet, wenn ihr nicht sowieso schon supportet, aber wenn ihr dieses WM-Projekt supportet unter startnext.com/WM-2026.